Die Zusammenstellung von drei Hauptschriften mit Sutra, bestehend aus den Worten Nagarjunas, ausgewählt aus seinen Versen zur grundlegenden Intelligenz des mittleren Weges, Mula Madhyamaka Karika, und bestehend aus den Versen des glorreichen Chandrakirti zu den 21 Arten des Leerseins aus seinem Werk Das Eintreten in den mittleren Weg, Madhyamaka Avatara. Und drittens bestehend aus dem Lied Milarepas, die vortrefflichen Beschreibung des mittleren Weges, die dann verbunden sind mit dem Sutra vom Herzen des transzendenten Wissens. All diese vier, drei Haupttexte zusammen mit Sutra sind zusammen jetzt in einem Buch verfügbar, das die Sonne der Weisheit genannt ist. Aus diesen vier, den drei Hauptschriften mit dem Sutra zusammen, hat Rinpoche bereits andernorts im Kamala-Shila-Institut aus den Worten Nagarjunas die ersten 18 Kapitel vorgestellt. Und wir fahren dann deshalb hier fort mit der Erklärung von Kapitel 19 und den folgenden aus den Versen zur grundlegenden Intelligenz des mittleren Weges. Wir finden auf Seite 4.
Telan doin denne yom jeba le deba mane maomba mame tarzar suma mame ki so da yeo tu so mya ba ni je se ki so je so ma mo le so da te doi de re doi ki
ta de ni ko che ba de ni so so
ne ne chera ne
ta ta yo din na ten ten ta de to gu de la la Ja, dieses 19. Kapitel ist aus den 27 verschiedenen Untersuchungen dessen, was wirklich ist, im Gegensatz zur Täuschung, die Untersuchung dessen, was wir als Zeit bezeichnen. In allen seinen Untersuchungen hat der Schützer Nagarjuna in seinen Ausführungen zunächst ein Zitat des Buddha vorangestellt, indem er das auflistet, was der Buddha zu diesem Thema selbst gesagt hat. Und so gibt es ja ein Zitat aus dem Sutra, das da lautet: Vergangenes ist nicht zu finden und auch Zukunft findet sich nicht und Gegenwart ist auch nicht da. Warum gibt es so etwas nicht wie die drei Zeiten, das Vergangene, das Zukünftige und Gegenwärtige. Das liegt daran, dass die Art und Weise, wie wir diese Welt erfahren und dieses Leben, durch unsere Sinnesorgane uns dazu keine Möglichkeit gibt. Unser Auge kann Farbe und Gestalt wahrnehmen, sehr wohl. Doch etwas, das Zeit heißt, das lässt sich nicht sehen. Unser Ohr kann gleichwohl das Wort vernehmen, den Klang des Wortes Zeit. Wir mögen ihn noch so oft wiederholen. Die eigentliche Bedeutung dieses Wortes kann unser Hörorgan, das Ohr, nicht hören. In dieser Weise darüber nachdenken, überprüfen wir, dass das, was als Zeit bezeichnet wird, und kommen zu dem Entschluss, es gibt bei einigen Nachdenken darüber so etwas wie Zeit eigentlich gar nicht. Und warum kommt Nagarjuna an dieser Stelle jetzt dazu, im 19. Abschnitt, sich dem Untersuchen von Zeit zu widmen? Man erinnere sich daran, dass die innere Logik der verschiedenen Untersuchungen, die Nagarjuna vorstellt, diese 27 an der Zahl, sich nach dem richten, was andere an Einwänden vorbringen. Wenn er begründet, dass diese Welt, in der wir zu leben scheinen, dass diese Welt dem bloßen Anschein nach zwar da ist, doch nichts, was auch immer Festes dahinter steckt, dann gibt es jene, die an dieser Welt und diesem Leben beharrlich als wahr und wirklich festhalten und immer wieder sagen, aber die Welt gibt's doch. Und jetzt sagen sie auch hier, ja, also bitteschön, was willst du uns denn da alles einreden? Die Welt, die ist doch da, weil es Zeit gibt. Sogar der Buddha hat gesagt, es gibt die drei Zeiten, also. Und dann muss man zeigen, dann muss Nagarjuna zeigen, dass es Zeit auch nur dem Anschein nach gibt. Sein bloßer Anschein von Zeit ist, aber eigentlich nichts dahinter steckt. In dieser Untersuchung des Eindrucks von Zeit hat Nagarjuna ein ganzes Kapitel gewidmet und darin sind viele feinsinnige Begründungen aufgezählt. Nichtsdestotrotz, des einfacheren Verständnisses halber, hat Rinpoche daraus den Vers gewählt, der vielleicht für uns am nachvollziehbarsten ist und einleuchtendsten, und die anderen Verse hier jetzt nicht aufgelistet. Und deswegen heißt es hier bei Nagarjuna jetzt in seinen eigenen Worten, was jetzt auftaucht oder später erst, falls dies sich auf Vergangenes bezieht, wäre das, was jetzt und später auftaucht, in der Vergangenheit schon da.
Deba la rangin ji tuba ina, rangin ji tuba rangin tuba ina, tatar sonwa dang mamba te ni de, deba tu so yugo.
Di, rangin ji tuba shisha, kene deba la tuba ni?
Deba la tu na, tatar sonwa dang mamba ni, deba tu so yugo. Kani si na mena tu ya ya.
Wenn ich also behaupte, um jetzt die Bedeutung etwas näher zu erklären, wenn ich also behaupte, in der Gegenwart, da gibt es wirklich was. Es ist wirklich was da. Für sich eigenständig da, ist Gegenwart da. Und Zukunft hat auch eine eigenständige Existenz. Andererseits bezieht sich die Vergangenheit auf die Gegenwart auf Vergangenes und bezieht sich das Zukünftige auch auf Vergangenes. In Abgrenzung dazu bezeichnet man es. Wenn das also der Fall ist und es soll trotzdem eigenständig existieren, dann muss das Gegenwärtige in der Vergangenheit auch schon existieren. Dann muss das Zukünftige auch schon in der Vergangenheit existieren. Weil man behauptet hat, es sei wirklich vorhanden, es habe eine eigenständige Existenz. Und wenn es dann sich auf Vergangenes beziehen soll, wie soll das gehen, wenn es nicht schon dort vorhanden ist?
Und da de du son de rangin ki troba denba troba rangin sinji ji trona rangin ji ngun tu ko do rangin ji ngun tu bar ke la na de ne ta tar su ma ta ma ba ni bu de de pe tu so ton da ma ba de pe tu so yo ba ta de pa la tu pe se o de na
ein paar Töber allein, ein paar Jöber, die ja kein Inhalt wird. Ich hab so die Kinder. Ah. Und Maumba, der
Name. Rangin, die Jona, der Patan, Tata, Soma, der Maumba, den Deba, der Tuna, Rangin, die Truppe Tuna, der Betus Jogo. Der Betus Mena, den Deba, der Tuna.
Den Töber, dann Jöber, den da auch die Kinder wird.
Jöber, ey.
Yo se jite ko pende
nanta
de. Das alles folgert aus der Behauptung, die man aufstellt am Anfang, dass wirklich etwas da sei. Wirklich da sein heißt, dass es eigene Merkmale gibt, die mehr sind als der bloße Name. Dass über den Namen Gegenwärtiges oder Zukünftiges hinaus es wirklich etwas gibt, worauf sich dieser Name bezieht. Dass da etwas Gegenwärtiges substanziell da ist und etwas Zukünftiges substanziell da ist. Und wenn ich dann sage, dass ich aber Gegenwärtiges und Zukünftiges auf Vergangenheit beziehen soll, dann müssen sie eine wirkliche, eine substanzielle Beziehung haben. Sonst, wie kann man sonst sagen, dass das eine sich auf das andere bezieht, also so eine Beziehung da ist, wenn sie nicht eine richtige substanzielle Verbindung haben? Also muss das, was jetzt in der Gegenwart angeblich vorhanden ist, auch in der Vergangenheit auch schon da sein. Sonst kann es sich keine Verbindung haben mit dem Vergangenen. Dann muss das, was in der Zukunft da sein soll, behauptet, dann in der Vergangenheit auch schon da sein. Sonst wäre da keine substanzielle Verbindung. Wenn man sagt, okay, ja, nun denn, dann ist denn eben so. Aber das Problem, was daraus entsteht, ist, dann gegeben sei alles, was gegenwärtig wirklich da sei und was zukünftig wirklich da sei. Es muss dann im Vergangenen schon existieren, also wird es zur Vergangenheit. Dann ist das, was jetzt gegenwärtig, wo ich sage, das sei in der Gegenwart da, eigentlich Vergangenes. Dann ist das, was in der Zukunft eigentlich da sein soll, eigentlich Vergangenes geworden, weil es in der Vergangenheit schon da war. Man kann diese Überlegung natürlich in allen drei anderen Richtungen noch, in allen drei Richtungen machen. Zum Beispiel sagen, ich nehme an, in der Vergangenheit ist wirklich etwas substanziell da. Und in der Gegenwart ist auch was wirklich substanziell da. Und gleichzeitig aber bezieht sich das auf Zukünftiges, dass sich eben Vergangenes und Gegenwärtiges von Zukünftigen abgrenzt und damit eine Beziehung hat, dann haben sie auch wieder eine substanzielle Beziehung. Also ist das, was in der Vergangenheit da wirklich da zu sein behauptet wird und was in der Gegenwart wirklich da zu sein behauptet wird, schon ist dann in der Zukunft eigentlich da. Und damit wird es zu Zukünftigen. Dann wird das, was in der das Vergangene zu Zukünftigen, dann wird das Gegenwärtige zu einem Zukünftigen und damit zu einem Widerspruch. Und gleicherweise, wenn Vergangenes wirklich da sein soll und Zukünftiges wirklich da sein soll. Und gleichzeitig beziehen sie sich angeblich auf die Gegenwart, auf diesen Moment der Gegenwart, dann müssen sie alle hier schon da sein. Dann müssen sie alle im Moment der Gegenwart da sein, sonst hätten sie keine substanzielle Verbindung. Und haben sie sie, dann wird das Vergangene zur Gegenwart, dann wird das Zukünftige zur Gegenwart. Warum alles in der Welt hatten ja gerade schon da sich der Mühe unterzogen, 27 verschiedene Untersuchungen der Wirklichkeit da aufzuschreiben? Das liegt daran, dass jene, die so beharrlich an dieser Welt als wahr und wirklich festhalten, so viele Gründe finden, immer wieder zu sagen, aber diese Welt gibt es doch. Und weil unsere Gedanken und Gewohnheiten, diese Welt für wahr und wirklich zu halten, so vielfältig sind in der Art, deswegen ist es notwendig, diese Irrtümer alle im Einzelnen zu widerlegen. Und wenn man über solches logisches Nachdenken hinaus mal den Eindruck des Ablaufs von Zeit aus der eigenen Erfahrung beleuchtet, dann ist es so, im Moment des Tiefschlafs haben wir gar keine Zeit. Gibt es also die Zeit gar nicht. Wenn wir uns ganz berauscht von Hochgefühl auf irgendeinem Fest herumtoben finden, dann vergeht die Zeit wie in einem Flug. Und umgekehrt sitzen wir da irgendwo mit einem intensiven Schmerz und warten auf Behandlung, dann streckt sich die Zeit endlos hin. Also haben wir schon aufgrund unserer Erfahrung haben wir sehr unterschiedliche Länge und Kürze von Zeitverlauf.
Tadar zondam amba karde de la tujur Tadar zondam amba de bedunayu bambi.
Nur dreimal diesen Vers. Was jetzt auftaucht oder später erst, falls dies sich auf Vergangenes bezieht, wäre das, was jetzt und später auftaucht, in der Vergangenheit schon da. Was jetzt auftaucht oder später erst, falls dies sich auf Vergangenes bezieht, wäre das, was jetzt und später auftaucht, in der Vergangenheit schon da. Was jetzt auftaucht oder später erst, falls dies sich auf Vergangenes bezieht, wäre das, was jetzt und später auftaucht, in der Vergangenheit schon da.
Der
große Vorteil davon zu erkennen, dass es eigentlich so etwas wie einen Zeitverlauf nicht gibt, liegt darin, dass ohne Zeit es auch kein Leiden gibt. Nur wenn Zeit wirklich existiert, dann kann auch unsere Leid, Schmerz und Kummer sein. Haben wir da sowas wie einen Zeitverlauf nicht, wo sollte dann Gelegenheit für Schmerz und Kummer sein? Damit kommen wir jetzt zur 20. Untersuchung, nämlich der von Mengen und Ansammlung. Und Nagarjuna zitiert zunächst den Buddha. Und was sagt der Buddha zum Thema Ansammlung und Mengen? Da heißt es, weil es in dieser Welt in großer Vielfalt Anhäufungen, Mengen gibt dem Anschein nach, deshalb sind diese nichts als dinglich Wirksames, gibt es sowas wie eine Menge Anhäufung von Dingen nicht. Die Begründung ist, es gibt also in der Welt offensichtlich eine riesige Zahl von Ansammlungen und Mengen, aber diese Mengen und Anhäufungen, wie viel auch immer sie sein mögen, sind nichts als der bloße Eindruck davon, sind der bloße Anschein einer Ansammlung. Nichts gibt es dahinter an dinglich Wirksamen, das eine solche Ansammlung bedeutet. Was heißt hier Menge und Ansammlung? Um ein Beispiel zu geben, eine Ansammlung oder Menge ist der Wald. Der Wald oder das oder Haare oder eine Heerschar, eine Truppe. Und was da eben solche Mengen sind, wie Wald, Haare oder Truppen, Heer, dann mögen sie vom Weiten her ganz imposant auf uns wirken. Doch wenn man näher hingeht und nachschaut, dann löst sich das vermeintlich Ganze, diese Menge, auf in viele Einzelteile und nichts gibt es da zu finden, was diese Menge als solche wäre. Jenseits von Bäumen gibt es keinen Wald, jenseits von einzelnen Haaren keine gesamte Frisur und jenseits von einzelnen Soldaten gibt es da kein Heer als solches. Das, was vermeintlich diese Ganzheit ist, das zerfällt in Einzelteile bei näherem Hinsehen.
Ja.
So mögen manche Frisuren ganz imposant wirken, doch wenn man näher hinschaut, ist es nichts als ein Gewusel von Haaren, die alle in einzelnen Löchern stecken in unserem Kopf. Und eine solche Ganzheit von Frisur, die gibt es gar nicht. So ist es auch mit Truppen und Heerscharen. Die kann man bei einer Parade als ganz eindrucksvoll bewundern. Doch wenn man genau hinschaut, ist es nichts als eine ganze große Menge von Soldaten. Die Mengen, das, was diese Mengen angeblich hat, ein solches Heer oder eine Truppe, gibt es aber nicht unabhängig von diesen einzelnen Soldaten. Und das sieht man immer daran, wenn dann plötzlich der Anführer nicht mehr ist, dann laufen sie alle ganz schnell auseinander. Wo ist dann die Truppe geblieben? Ja, wieso kommt jetzt Nagarjuna dazu, hier von der Untersuchung der Mengen und Ansammlungen zu sprechen? Das liegt wieder an denen, die die Welt für wahr und wirklich halten, die dann sagen, also wenn du uns hier einreden willst, dass es so etwas wie Zeitverlauf nicht gibt, dann schau doch mal hin, wo immer da, was da immer passiert, wenn da Dinge entstehen, dann ist doch da ein Zusammentreffen, ein Zusammenkommen von vielen Ursachen und Bedingungen, die dann zwangsläufig zu einem Ergebnis führen. Also gibt es eine Zeit, gibt etwas von vorher und nachher, weil hier ein Zusammentreffen von Ursachen und Bedingungen gibt, die dann etwas produzieren. Und deswegen, sagt Nagarjuna, muss er hier jetzt untersuchen, was denn angeblich dieses Zusammenkommen, diese Menge sei, die da Ursachen und Bedingungen darstelle für das Entstehen von irgendetwas. Also diejenigen, die diese Welt für wahr und wirklich halten, sagen eben, da schau, da gibt es doch die Ansammlung von Ursachen und Bedingungen. Das ist eben der eine Zeitpunkt und dann hinterher ist ein Endergebnis da. Das ist der zweite Zeitpunkt, also hast du einen Zeitverlauf, weil es eben eine solche Ansammlung von Ursachen und Bedingungen gibt. Aber bei genauerem Hinsehen ist dieser gesamte angebliche Ausgangszustand, der sich dann in einen Ergebniszustand verwandelt und der die Gesamtheit aller Ursachen und Bedingungen darstellen soll, ist ein solcher Zustand nicht vorhanden. Denn es gibt keine Ansammlung als Ganzes von diesen Ursachen und Bedingungen. Eine solche Ballung von Ursachen und Bedingungen, denn jede einzelne dieser Bedingungen, die darin enthalten ist, hat wieder viele Bedingungen und so weiter. Und wenn man genau nachschaut, dann zerfällt diese vermeintliche Ganzheit, dieses Bündel an Ursachen und Bedingungen, zerfällt in ganz viele einzelne Faktoren. Und gibt es nicht als unabhängig davon, gibt es ein solches Ganzes nicht.
Mamugogudu, desu tamche dene kakhe dho,
Zum Beispiel wollten wir ein wollten wir eine Blume entstehen lassen. Wir pflanzen, wollen also eine Blume wachsen lassen als Ergebnis, und dazu brauchen wir also einmal den Samen von der Blume, dann brauchen wir ein Stück Erde, wir brauchen Wasser, Feuchtigkeit, brauchen Dünger, Wärme, Raum, Zeit und so weiter. All das, wenn man zusammenrechnet, dann gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die da aufgelistet sind und die man braucht, und damit diese Blume entsteht. Und manchmal entsteht sie, manchmal entsteht sie nicht. Und wenn dem so ist, dann fragen wir uns, wie kommt das? Und dann fehlt, im einen Fall ist vielleicht da kein Wasser da, der Samen vertrocknet, im anderen Fall fehlt der Dünger oder irgendwas. Und so sieht man, es gibt nicht so eine Ganzheit von der Menge von Ursachen und Bedingungen, sondern es gibt eine große Vielzahl von verschiedenen einzelnen Faktoren und nichts, das jetzt diese Gesamtheit als solche besäße. Und Nagarjuna fasst sein Ergebnis der Untersuchung in dem Vers hier zusammen, das unter dem Punkt 20, sind Ursache und Folge aber eines und dasselbe. So wären Werk und Schöpfer dann bloß eines und dasselbe. Sind Ursache und Folge aber gänzlich unterschieden, gleicht Ursache dann alledem, was keine Ursache ist. Ja, wenn man jetzt denkt, okay, dann untersuchen wir doch mal diesen Zusammenhang zwischen Ursache und Ergebnis. Das, was dann letztlich dafür verantwortlich sei, dass dann doch so etwas wie Zeit existiere. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind Ursache und das Ergebnis das Gleiche oder sind was Verschiedenes. Nehmen wir mal erstens an, sie seien ein und dasselbe. Ursache und ihre Folge wären ein und dasselbe. Dann hätten wir das Problem, dass Werk und Schöpfer auch nicht mehr verschieden wären. Was zu einem Widerspruch führt. Dann sagen wir, okay, dann ist es eben andersrum. Dann sind Ursache und Folge eben unterschiedlich. Aber wenn sie wirklich vorhanden sein sollen, einerseits und dann unterschiedlich, dann können sie keine Beziehung untereinander haben. Und etwas, was völlig fremdartig voneinander verschieden ist, also wenn die Ursache völlig verschieden ist von ihrem Ergebnis, wesensverschieden, dann gleicht diese Ursache all den anderen Dingen, die auch überall wesensverschieden sind. Und da gibt es ganz viele Sachen, die alle wesensverschieden sind von dem Ergebnis. Und die werden dann angeblich alle zur Ursache, weil sie alle gleichermaßen wesensverschieden sind. betrachten wir uns ganz fein mal, was das eigentlich bedeutet, Ursache und Wirkung. Zu einem angeblichen Ursache-Zeitpunkt behaupten wir, das sei also Ursache wirklich da. Wirklich da heißt als dinglich wirksam da, habe also eine in sich wohnende Wirkungskraft, eine dingliche. Gut, solange also diese Ursache dinglich wirksam da ist, ist das Ergebnis noch nicht da, sonst bräuchten wir nicht von Ursache und Ergebnis sprechen. Also ist zu dem Zeitpunkt der Ursache, wo das die Ursache dinglich wirksam ist, ist das Ergebnis noch nicht dinglich wirksam da. Wenn das Ergebnis einst entstanden ist als dinglich wirksam, dann ist die Ursache nicht mehr dinglich wirksam. Ist sie auch weg. Ist sie weg, verschwunden. So ist zu dem Zeitpunkt, wo das eine da ist, das andere nicht da. Und wo das andere da ist, ist das eine nicht da. Haben sie keine Beziehung. Wenn man dann aber sagt, na gut, dann sind sie eben gleichzeitig da, sind irgendwie gleichzeitig dinglich wirksam vorhanden. Wenn sie aber gleichzeitig eigenständig da sein sollen und dinglich wirksam vorhanden, dann können sie keine Beziehung haben. Dann sind sie grundverschieden. Ja, was bleibt dann eigentlich noch zu sagen bei diesem komischen Sachverhalt von Ursache und Wirkung, der wie immer man darüber auch nachdenkt, sich als widersprüchlich erweist? Dann bleibt nichts als der bloße Eindruck, der Anschein von Ursache und Wirkung. Und in dieser Hinsicht ist dann dieser Anschein von Ursache und Wirkung nicht mehr verschieden von dem, was wir erleben im Traum. Nehmen wir an, wir hätten einen Traum, wo uns da der etwas merkwürdige Umstand widerfährt, dass ein Feuer ausbricht in den Haaren auf unserem Kopf. Und jetzt können wir uns überlegen, was ist denn da eher da? Die Haare, die brennen, oder das Feuer? Also die Haare, die praktisch jetzt verbrennen, gerade dabei sind zu verbrennen, oder das Feuer, was diese Haare verbrennt? Was ist denn eher da in diesem Traum? Und man findet, dass das eigentlich gar nicht zu sagen ist. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Das Feuer, das die Haare verbrennt, und die Haare, die verbrennen durch das Feuer. Und es ist der bloße Eindruck davon, dass da ein solches Feuer uns die Haare verbrennt, aber nichts Wirkliches steckt dahinter in diesem Traum. Oder im Traum treffen wir unversehens auf jemanden, den wir überhaupt nicht ausstehen können, und sofort entsteht Ärger in uns. So, jetzt fragen wir uns, wer ist er da? Das Auftreten dieses Feindes oder unser Ärger? Wenn unser Feind eher da wäre als unser Ärger, dann in welcher Hinsicht ist er unser Feind, wenn wir keinen Ärger erzeugen? Wenn unser Ärger eher da ist als der Feind, über was denn bitte schön ärgern wir uns dann? Und wenn sie beide gleichzeitig da sein sollen, aber wirklich vorhanden, und wir sagen, da ist wirklich ein Feind da, da ist wirklich mein Ärger da, gleichzeitig sollen, dann noch auch gleichzeitig sein sollen, dann haben sie keine Beziehung untereinander. Dann spielen sie für das eine für das andere und das andere für das eine keine Rolle. Und insofern bleibt dann nur zu sagen, dass sie miteinander in Beziehung und damit eben nicht unabhängig entstehen, also bloßer Anschein sind. Genau, wie der Traum eben ist. Oder manchmal, ja, heutzutage ist diese Welt sehr geprägt von Autofahren. Wenn wir uns vorstellen, wir hatten einen Traum, in dem wieder ein wunderschönes Auto bekommen. Und diesen Prachtschlitten, den wir da im Auto, dem im Traum plötzlich haben, den untersuchen wir jetzt mal in Beziehung zu uns. Wer ist dann jetzt eher da? Dieses tolle Auto oder der Besitzer? Wenn das Auto vorher da ist, dann ist es nicht dieses Auto, das eben dieses Hochgefühl auslöst. Wenn das vorher da ist als der Besitzer, dann, wer sollte sich darüber freuen? Wenn der Besitzer eher da ist vor dem Auto, von was besitzt er dann? Und so bleibt nichts anderes zu sagen, als dass das im Traum, wie im Traum eben das so ist, nur ein bloßer Anschein von Besitzer und Wagen ist.
Man könnte
diesen Traum noch weiter ausspinnen und denken, am Anfang erhalten wir diesen tollen Wagen und wenig später wird uns dieser Wagen geklaut. So, jetzt können wir uns fragen, was ist er da gewesen? Den Wagen zu bekommen oder den Wagen zu verlieren. Wenn man darüber nachdenkt, dann sieht man auch, dass es wieder bloß ein Anschein ist.
Mhm.
Sowas tritt sehr häufig im Traum auf. Viele unserer Träume beschäftigen sich ausschließlich damit, dass wir etwas bekommen und dann wieder verlieren. Sind Ursache und Folge aber eines und dasselbe, so wären Werk und Schöpfer dann bloß eines und dasselbe, sind Ursache und Folge aber gänzlich unterschieden, gleich Ursache dann allem dem, was keine Ursache ist. Ist Ursache und Folge aber eines und dasselbe, so wären Werk und Schöpfer dann bloß eines und dasselbe, sind Ursache und Folge aber gänzlich unterschieden, gleich Ursache dann alledem, was keine Ursache ist. Sind Ursache und Folge aber eines und dasselbe, so wären Werk und Schöpfer dann bloß eines und dasselbe, sind Ursache und Folge aber gänzlich unterschieden, gleich Ursache dann alledem, was keine Ursache ist.
Damit
kommen wir zur 21. Untersuchung, die sich mit dem Eindruck des Entstehens und dem Eindruck des Vergehens beschäftigt. Dazu zitiert Nagarjuna den Buddha. Und wo dieses Zitat zu finden ist, das ist ein Sutra, welches die Wechselrede zwischen einem seiner Schüler und dem Buddha widerspiegelt. Dieser Schüler, deswegen heißt der Sutra auch so, ist das Sutra, das erfragt wurde von Rabjitsaljit Nambarunönpa, das ist ein Bodhisattva, der übersetzt etwa so heißt, der mit seiner großen Geisteskraft und Würde alle anderen übertrifft. Und der hat den Buddha also zu diesem Thema gefragt und die Antwort, die er erhält, ist, in Form, da gibt es kein Entstehen, kein Vergehen. Nun, warum beschäftigt sich Nagarjuna jetzt damit, mit dem Entstehen und Vergehen? Das liegt immer noch daran, dass jene, die die Welt für wahr und wirklich halten, dann sagen, ja, nun, ja, du versuchst uns jetzt einzureden hier mit feinsinnigen Überlegungen, dass da Ursache und Wirkung eigentlich nicht existieren. Aber schau doch her, es gibt doch, die ganze Welt ist voller Entstehen und Vergehen. Überall entsteht was und dann vergeht es wieder und deswegen gibt es doch Zeit. Und wenn es Zeit gibt, gibt es auch die Welt. Also, bitteschön. So muss sich Nagarjuna dann damit beschäftigen, was das denn mit diesem Eindruck des Entstehens und Vergehens wirklich auf sich habe. Wenn man beweisen könnte, dass Entstehen und Vergehen wirklich da sind, ein wirkliches Entstehen und Vergehen sich vollziehe, dann gibt es auch diese Welt. Ganz klar. So sagen also diejenigen, die die Welt für wahr und wirklich halten, die sagen, gegeben sei der Zeitverlauf. Es gibt ihn wirklich. Warum? Weil es Entstehen und Vergehen gibt. Entstehen gibt und ein Vergehen. Und das ist deshalb folgerichtig, weil ein Entstehen und Vergehen einen Zeitverlauf bildet. Wenn es also Entstehen gibt und auch Vergehen, dann gibt es einen Zeitverlauf. So sagt Nagarjuna dann, entstehen aber und Verfall. Ein und dasselbe können sie nicht sein. Entstehen aber und Verfall, auch gänzlich fremd, so können sie nicht sein. Untersucht man die Beziehung zwischen Entstehen und Vergehen, die da beide vermeintlich vorhanden seien, dann können sie entweder ein und dasselbe oder was Verschiedenes sein. Wenn ich sage, Entstehen und Verfall sind ein und dasselbe, dann macht das eigentlich keinen Sinn. Das führt in sich schon zum Widerspruch. Behaupte ich aber, sie seien völlig verschieden, damit wesensfremd, in so einer Weise können sie auch nicht wirklich sein. Dann hätten sie keine Beziehung zueinander. Hätten wir im Traum, das sei hier als Vergleich genommen, das Auftreten von jemandem, den wir nicht leiden können, einen Feind, und später dann, in diesem Traum, dann stirbt dieser Feind. Dann ist beides, sowohl das anfängliche Auftauchen, das Entstehen dieses Feindes, wie auch später, dass er dann wieder verschwunden ist, und beides der bloße Anschein davon. Und nichts steckt dahinter, hinter diesem Entstehen und Vergehen, als ein wirklicher Verlauf. In dem großen Werk des Bodhisattva Shantideva, genannt das Eintreten in die Lebensweise eines Bodhisattvas, findet sich das Beispiel des eigenen Kindes, des eigenen Sohnes im Traum. Und man habe also diesen Traum, wo einem zunächst ein Sohn geboren werde, der dann eben ein ganz prächtiges Kind ist und ist so richtig ein Schatz, an dem man sein Herz hängt, und dann später stirbt dieses einzige Kind, das man hat, im Traum. Und groß ist das Elend und das Jammern. Bei alledem gab es doch zu allem Anfang nie ein wirkliches Geborenwerden dieses Kindes im Traum, noch weniger dann am Ende ein wirkliches Sterben.
Oder
im Traume wären wir darin begriffen, ein Haus zu bauen. Wir bauen das Haus auf, es wird ein großes, schönes Haus. Und nachher fällt das ganze Haus in sich zusammen. Und dann ist dieses Auftauchen des Hauses, das wir eben bauen, das Entstehen des Hauses und der Verfall dieses Hauses im Traum, nichts als ein bloßer Eindruck. Es ist der bloße Anschein davon, dass da irgendetwas entstehe und der bloße Anschein davon etwas verfalle. Letztendlich gibt es aber da nichts, was da eigenständig als Entstehen des Hauses und dann als Verfallen des Hauses existiert. Da ist keine Wesensbeziehung zwischen dem Entstehen und dem Verfallen zu beobachten. Und in dem Sutra vom Herzen des transzendenten Wissens finden wir auch genau diesen Sachverhalt. Da heißt es, es gibt da kein Geborenwerden und kein Vergehen. Und ich weiß nicht, wie die Worte jetzt hier gewählt sind. Es gibt da kein Entstehen und es gibt da kein Verschwinden. Das sind klein bisschen verschiedene Wörter, aber im Grunde genommen geht es um das eine und dasselbe wie hier Entstehen und Verfall.
Entstehen aber und Verfall ein und dasselbe können sie nicht sein. Entstehen aber und Verfall auch gänzlich fremd, so können sie nicht sein. Entstehen aber und Verfall ein und dasselbe können sie nicht sein. Entstehen aber und Verfall auch gänzlich fremd, so können sie nicht sein. Entstehen aber und Verfall ein und dasselbe können sie nicht sein. Entstehen aber und Verfall auch gänzlich fremd, so können sie nicht sein.
Ja, in dem nächsten Vers zu diesem selben Thema heißt es, dass falls bei Entstehen aber und Verfall du denkst, die sehe ich doch, dann sind Entstehen aber und Verfall aus reiner Dummheit nur gesehen. So sagt Nagarjuna. Wenn dann diejenigen einwenden, die die Welt für wahr und möglich halten, sagen, ja, aber bitteschön, was willst du uns denn das sagen? Ich sehe doch hier direkt, ich sehe doch direkt und unmittelbar, dass da etwas entsteht und vergeht. Dann wendet Nagarjuna ein, was du da zu sehen meinst, das sind wirklich nur deine eigene Verblendung, deine Dummheit, die dich das Sehen macht. Wenn du ein bisschen darüber nachdenken würdest, dann würdest du so eingestehen, dass da außer dem bloßen Anschein des Entstehens und dem bloßen Anschein des Vergehens da eigentlich nichts Richtiges als Entstehen und Vergehen wirksam ist. Und also dann angesichts des bloßen Anscheins zu meinen, man sehe ein Ding an sich so wie ein wirkliches Entstehen und man sehe ein wirkliches Vergehen über den Anschein hinaus, und das ist wirklich reine Dummheit.
Falls bei Entstehen aber und Verfall du denkst, die sehe ich doch, dann sind Entstehen aber und Verfall aus reiner Dummheit nur gesehen. als bei Entstehen, aber Unverfall. Du denkst, sie sehe ich doch, dann sind Entstehen, aber Unverfall aus reiner Dummheit nur gesehen. Als bei Entstehen, aber Unverfall. Du denkst, sie sehe ich doch, sind bei Entstehen, aber Unverfall aus reiner Dummheit nur gesehen.
Ja, da müller der Bömer.
Ja.
Malarepe, Umayandaba, Yamdung, Gurdu Zuge.
Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo man die Stimme erhebe, das Lied Milarepas zu singen, von der vortrefflichen Beschreibung des mittleren Weges. Wenn man hier einerseits gehört hat, was der große Schützer Nagarjuna in seiner Untersuchung des Wirklichen beschreibt, dann kann man sich fragen, was sagt dann jemand wie Milarepa als Yogi zu diesem Thema?
Ja. Gemäß der Wirklichkeit, die Wahrheit da ist, gibt es nichts, was hindert, selbst nicht einmal Bodas. Keinen Übenden und auch nichts, was zu
Amen.
ist, was ich der Yogi habe kann.
In Malarebe, Kurwa Madhubi Junjina, Kamsum Dinda Yogur Che. Junjina, Kamsum Dinda Yogur Che. Dune Madhubi, Dune Madhubi, Kewa Mebe Dinda. Dune Madhubi, Yemeba, Kewa Mebe, Yemeba. Lidi Kewa Mebe, Dino, Dinda. No, then you are too disingenuous. Then you need to be a good one. Lay never, lay the name never. Dancing out of it. Dancing out of the two men. Then they call a dagger, mother, a dagger, the cover to me, a mother. There's a call of me. Call a dagger, the
cover
to me, a mother. That's what he said. You are
too
disingenuous. Don't the mother, don't
好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好像是好 Okay, das reicht, diesen einen Satz hier, den zweiten Vers zu singen. Und die Kababadu. Und bis dahin, wo es heißt, es gibt kein Wort für Samsara.
Die drei Bereiche, was fest ist und bewiesen, sind von jeher nicht vorhanden, nicht entstanden. Kein Karma gibt es und kein Kajes Reifen, und daher ist kein Wort für Samsara.
Also, ja, und dann, wenn man also vorher sich fragt, was hat denn Milarepa zu dem Thema zu sagen, dass angeblich diese Welt es bloßer Schein ist und da nichts dahinter stecke, dann erklärt er das, was Nagarjuna in anderen Worten ausdrückt, hier so. Er sagt, die drei Bereiche, und das ist die gesamte Welt, in der Leben überhaupt möglich ist, und zwar als Umwelt und als Inwelt. Da ist einmal die Umwelt, das alles, was fest ist sozusagen, die feste Umgebung, die Welt, und dann, was sich darin tummelt und umherwuselt, all die vielen Lebewesen, die bewegen sich. Deswegen sagt man, das, was fest ist und was sich bewegt. Und dann, diese drei Bereiche sind sozusagen der Untersuchungsgegenstand. Und darüber sagt er, sind von jeher nicht vorhanden. Das ist die Behauptung. Fest und bewegt.
Wie bitte? Fest bewegt.
Ja.
Gibt es noch einen dritten?
Nee, wieso?
Entschuldigung, danke.
Und er sagt, über das, über diese Welt, also Lebewesen und Umwelt, die sind von jeher nicht vorhanden. Das ist die Behauptung. Und dafür gibt es jetzt Gründe. Die erste Begründung ist, sie sind nicht entstanden. Das heißt, es findet, hat niemals ein wirkliches Entstehen stattgefunden. Sie sind niemals als etwas aufgetaucht, das eigenständige Natur hätte. Dann gibt es eine zweite und dritte Begründung, da fehlt interessanterweise hier eine Zeile komplett. Die heißt nämlich, sie sind grundlos. Sie sind grundlos und entstehen auch nicht gleichzeitig. Es gibt also kein... Sie sind grundlos in dem Sinne, dass es keine Entstehensgrundlage dafür gibt. Es ist nichts, woraus sie entstehen könnten. Da ist nichts da, aus dem man sagen kann, daraus bildet sich nun die Welt. Es ist keine Grundlage da, aufgrund dessen das entstehen kann. In dem Sinne sind sie grundlos, bodenlos. Und es ist auch nichts da, was da gleichzeitig entsteht. Und dann die vierte Begründung ist, es gibt eigentlich da kein Karma, es gibt kein Handeln, es gibt kein Handeln, was wirklich stattfindet. Und fünftens, es gibt kein Heranreifen dieses Handelns zu einer Folge. Und aus all diesen fünf Gründen heraus heißt es dann, und daher ist auch kein Wort für Samsara da. Deswegen gibt es den Leidenskreislauf noch nicht einmal als Wort. Selbst das Wort hat kein eigenständiges Dasein. Es gibt nicht das Wort an sich, das Bestand hätte, ganz zu schweigen von der Bedeutung dieses Wortes. Warum gibt es kein Handeln, wenn man sich also dieser Begründung mal widmet? Das ist ja eine zusammenfassende Schlussfolgerung hier, wo man für jede einzelne dieser Anzeichen und Begründung ja wieder nachfragen wird, sagt, wieso soll das jetzt stimmen? Wenn also jemand fragt, wieso gibt es da kein Karma, also Handeln, was folgebringend ist, damit es ein solches Handeln gäbe, bräuchte man zuallererst mal einen Handelnden, einen Täter. Und da taucht die Frage auf, gibt es so ein Ich einer Person, die da hier und da das eine oder andere tut und dann die Folge davon ausbaden muss, gibt es so einen Täter überhaupt? Und die nähere Untersuchung erweist, dass man so eine Person, ein Ich einer Person, dieses Ich selbst eigentlich gar nicht finden kann. Gibt es aber so ein Ich selbst nicht, dann gibt es eigentlich auch kein Handeln von diesem Ich selbst. Und in dieser Hinsicht ist da der bloße Eindruck von solchem Tun und Handeln, aber es steckt nichts dahinter.
Teta wuchena cheta mari vesana cheta mari chepata wa buddha maro chete sena jeva mebesena chepata wa poda chete sena maro.
Wenn man dann denkt, hoppla, das ist aber doch eine gefährliche Schlussfolgerung. Ich sage, da gibt es eigentlich kein Ich und deswegen gibt es auch kein Tun und deswegen bringt doch all dieses Tun keine wirkliche Folge. Dann könnte man ja tun, was man wollte. Sozusagen, als mache es überhaupt nichts aus, egal was passiert, ist das nicht ein völliger Nihilismus, in dem man alles leugnet, sozusagen? Auch das trifft nicht zu, denn es gibt niemand wirklich vorhanden, der eine solche Ansicht unterhalten würde. Es gibt niemand, der die Ansicht eines Nihilismus davon, dass überhaupt nichts mehr da sein, alles verschwindet und folgenlos man tun könne und lasse, was man auch immer einem einfällt. So eine Person gibt es eigentlich auch nicht. Und diese Idee, die vermeintlich da in dem Geiste einer solchen Person entsteht, diese Idee hat auch keinen wirklichen Bestand. Die Idee zu denken, ach, es spielt alles keine Rolle, ist völlig egal, was ich mache, es ist alles folgenlos, diese Idee hat auch keinen wirklichen Bestand. Die gibt es eigentlich nicht. Die Untersuchung dessen, was da vermeintlich dauerhaft da ist, oder aber völlig verschwunden, folgenlos, die findet sich bei Nagarjuna im Nyesomba, oder?
Nyesomba.
In dem 23. Kapitel und der Untersuchung der verkehrten Ansichten. Das kommt dann später.
Tene machil la brunla, java tando jistu abale, machi tomba nila ne tomba nila sename. Tomba nila sename si jistu tomba nila, si tamji tomba nila sena, jimbe parsi jistu abale sena yana jimbe. Chutrenje pari jistu abale doso, chutren charpa yana jimbe. Zorba parsi jistu abale khunro yana jimbe.
Hallo.
Denn es haben den der Partner des Thema Joa, Sam Joa, Joa, die Kado, Joa, Yama. Kira, der Partner des Thema Doso, Tomo, Tomo, Kado, Tomo, Yama. Tomo, Yama, 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 Tomba, Nila, Tobe, Sena, Tomba, Nila, Partner des Thema, Tene, Doso, Toyama, Yama. Tomba, Nila, Tontona, Tene, Doso, Doso, Yama, Yama.
근데 혹시 소소티 좀 바로 무슨 바디랑 힌지 좀 보신 거다 그러. 음. In dem Lied der Lobpreisung der Yogini Matik Labdrön heißt es nach den Worten ihres Sohnes Gyalpa Döndrup: Matik, in Leerheit du verweilst. Leerheit ist frei von jedem Geist. Du hast Freigebigkeit vollendet. Und er sagt also, in du, die in der Kenntnis des Leerseins verweilt, darin zu sehen, dass all der Anschein dieser Welt und dieses Lebens nichts ist als bloßer leerer Schein, hast damit auch direkt erkannt, dass Geiz, nämlich das Gegenteil von Freigebigkeit, dass Geiz kein wirkliches eigenständiges Sein hat. Leerheit ist frei von jedem Geist, das heißt, es gibt keinen Geiz an sich. Wenn man Geiz untersucht, dann ist der bloße Anschein da von Geiz, doch da steckt nichts Wirkliches, Wirksames hinter diesem bloßen Anschein. Und deshalb, wenn man dann im Erkennen des Leerseins, des Anscheins der Welt, und dann Geiz auch als sich nicht eigenständig vorhanden erweist, ist umgekehrt Freigebigkeit spontan verwirklicht da. Und dann im nächsten Vers sagt er, Leerheit ist frei von üblem Engagement, also von einem schlechten, einem ungünstigen, schädlichen Tun. Und damit, wenn also schädliches, ungünstiges Verhalten angesichts der Einsicht, dass der Anschein der Welt plus leerer Schein ist, auch kein eigenständiges Dasein hat, dann ist das Gegenteil davon, nämlich Wohlverhalten, das Wohlverhalten eines Bodhisattvas, die zweite Tugend, ist darin spontan vollendet. Matik, in Leerheit du verweilst, Leerheit ist frei von allem Zorn. Zorn hat auch kein eigenständiges Sein. Es gibt keinen Zorn an sich, der in sich wirksam wäre über den Anschein des Zorns hinaus. Das ist der bloße Anschein des Zorns, der aber ein leerer Schein ist und dahinter gibt es nichts Wirksames. Es gibt kein Eigenwesen von Zorn. Und in dieser Einsicht des Leerseins, die dann auch den Zorn mit einschließt, ist Zorn ohne eigenständiger Natur und damit Geduld, das Gegenteil davon, spontan vollendet. Matik, in Leerheit du verweilst, Leerheit ist frei von Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist das Gegenteil der Tugend des freudigen Einsatzes, wo man aus Begeisterung und Freude sich dem Guten widmet. Und wenn also Bequemlichkeit keine eigenständige Natur hat, und Bequemlichkeit oder Trägheit könnte man sagen, oder Faulheit auch manchmal, es gibt ja Leute, die sagen, ich bin faul, aber wo ist diese Faulheit, bitteschön? Diese Faulheit hat kein Eigenleben. Die Bequemlichkeit, die Trägheit kennt kein Eigenleben, kein Eigenwesen. Und in der Erkenntnis, dass der gesamte Anschein dieser Welt ein leerer Schein plus ist, da ist darin auch Faulheit und Trägheit nicht unterschieden und eigenständig wirksam. Und wenn das erkannt ist, dann ist das Gegenteil, nämlich die freudige Begeisterung, dafür Gutes zu tun, spontan vollendet. Matschik, in Leerheit du verweilst. Leerheit ist frei von Ablenkung. Ablenkung ist das Gegenteil von dem, was geistige Konzentration, Versenkung, Samadhi, Sammlung ist. Und wenn nun die Ablenkung kein Eigenwesen hat, sich gleichartig erweist wie der gesamte Schein der Welt als frei von Eigenleben, dann ist spontan das Gegenteil davon, die geistige Sammlung und Stabilität vollendet. Matschik, in Leerheit du verweilst. Leerheit ist frei von Unwissenheit. Unwissenheit, bekanntlich das Gegenteil von Wissen oder Weisheit, und diese Unwissenheit führt auch kein Eigenleben. Über den bloßen Anschein desselben hinaus gibt es keine eigenständig wirksame Unwissenheit. Ist die ganze Welt als bloßer Schein und Druck erkannt, dann ist darin auch keine Unwissenheit eigenständig wirksam mehr. So hast du höheres Wissen, Weisheit vollendet. Alle diese sechs Parameters sind spontan als Tugenden des Geistes da vorhanden, wo das Leersein des Anscheins dieser Welt und dieses Lebens erkannt ist, weil all die Gegenteile davon, was vermeintlich sie blockiert und hindert, weil diese nicht wirklich vorhanden kein Eigenleben führen. Und das ist der tiefere Grund, warum für das Verwirklichen dieser sechs Tugenden, der sechs Tugenden eines Bodhisattvas wie Freigebigkeit, Wohlverhalten, Dulden, freudige Anstrengung, geistige Sammlung und Erkenntnis, für diese sechs Tugenden ist es letztlich unumgänglich, dieses Leersein des Anscheins dieser Welt und dieses Lebens zu erkennen. Ohne diese Einsicht in das Leersein der Welt, die Welt als bloßen leeren Schein zu entlarven, gibt es keine Vollendung dieser Tugenden eines Bodhisattvas.
Ja.
So ist das. Okay, Also. Je meine Mutterweisheitstag in die, du bist nicht mehr von Menschen art. Mutter, du suchst die Bergeinsamkeit und übst dich dort im Dammer. Matik in
Leerheit, du verweist. Leerheit ist frei von jedem Geist. Du hast Freigebigkeit vollendet, Mutter, vor dir verneige ich mich. Matze gehen Leerheit, du verweist, Leerheit ist frei von übem Engagement. Du hast Disziplin vollendet, Mutter, vor dir verneige ich mich. Matze gehen Leerheit, du verweist, Leerheit ist frei von allem Zorn. Du hast Geduld zur Vollendung gebracht, Mutter, vor dir verneige ich mich. Matze gehen Leerheit, du verweist, Leerheit ist frei von Bequemlichkeit. Du hast Anstrengung vollendet, Mutter, vor dir verneige ich mich. Matze gehen Leerheit, du verweist, Leerheit ist frei von Ablenkung. Du hast Konzentration vollendet, Mutter, vor dir verneige ich mich. Matze gehen Leerheit, du verweist, Leerheit ist frei von Unwissenheit. Du hast höheres Wissen vollendet, Mutter, vor dir verneige ich mich. Mutter, alle Saramitas sind in deinem erleuchteten Geist. Deine Erkenntnis ist ohne Fehler, für alle Wesen bist du ein Schutz. Mutter, vor dir werde ich mich nieder, und dir singe ich Lobpreis.
Lasange mech,
Rabalose,
Maje manga,
nange
mo.
So,
so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so,